ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio Stefan Oswald. Was folgt für Berlin aus dem Terroranschlag bei Moskau? US-Geheimdienste machen einen Ableger der Terrormiliz IS für den Anschlag verantwortlich. Sabine Müller aus unserer landespolitischen Redaktion hat sich nach der Gefährdungslage für Berlin erkundigt.
Die grundsätzliche Botschaft von politischen Spitzenleuten und Sicherheitsexperten ist dieselbe. Es gebe keine zusätzlich verschärfte Bedrohungslage für die Hauptstadt. Aber die Wortwahl unterscheidet sich leicht. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner antwortet auf die Frage nach der aktuellen Bedrohungslage so:
Wir haben weiter seit vielen Monaten, wenn nicht Jahren, eine akute Gefährdungslage. In Europa, in Deutschland, so auch in Berlin.
Akut, dieses Wort hatte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser verwendet. Berlins Innensenatorin Iris Spranger bleibt dagegen bei der Formulierung, die seit langem Standard ist, und spricht von einer abstrakt hohen Gefährdung im Bereich des islamistischen Terrorismus. Das tut auch Benjamin Jendrow, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei.
Wir haben ohnehin eine dauerhaft abstrakte Terrorgefahr, gerade als internationale Metropole. Und die hat sich jetzt durch den verheerenden terroristischen Anschlag in Moskau nicht verändert.
Eine abstrakte Gefahr. Dazu passt, was CDU-Innenexperte Burkhard Dregger dem RBB sagt.
Es gibt keine konkreten Erkenntnisse, dass unmittelbar etwas in Berlin geplant ist.
Auch laut Innensenatorin Iris Spranger liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf Anschlagsplanungen in Bezug auf Berlin vor. Sowohl die Innensenatorin als auch der regierende Bürgermeister betonen, die Landessicherheitsbehörden stünden in engem Austausch mit den Bundesbehörden. Spranger erwähnte auch den Austausch mit anderen Ländern. Man beobachte die Entwicklungen genau. Auf Forderungen aus dem Innenausschuss des Bundestags, nun das Sicherheitskonzept für die Fußball-Europameisterschaft im Sommer zu überprüfen, reagiert die Berliner Politik vorsichtig zurückhaltend. Aus der Innenverwaltung heißt es, den Sicherheitsbehörden lägen derzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, die auf eine konkrete Gefährdung der Veranstaltung schließen lassen. Man bewerte die Lage aber fortlaufend. Oppositionspolitiker wie Carsten Woldeit von der AfD und Vassili Franco von den Grünen erwarten keinen grundlegenden Überarbeitungsbedarf.
Grundsätzlich sind wir im Rahmen der Sicherheitslage fürs Land Berlin gut aufgestellt, aber schadet nicht, das Gute noch besser zu machen.
Hier lohnt es sich definitiv aber auch nochmal mit dem Blick auf mögliche Katastrophenszenarien, sich die Versorgungsstruktur in Berlin besser anzuschauen.
Was die Innenexperten aller Fraktionen betonen, 100%ige Sicherheit könne es nie geben.
Der Bericht von Sabine Müller. Für die Berliner SPD, vor allem für Franziska Giffey, war es ein zentrales Wahlkampfversprechen vor der Wiederholungswahl. Das 29-Euro-Ticket für die Hauptstadt. Ab 1. Juli sollte es gelten, im April der Vorverkauf starten. Doch es ist fraglich, ob das Ticket überhaupt kommt. Erstens muss der Senat sparen und zweitens wächst in der SPD der Widerstand gegen das eigene Projekt. Landesreporter Sebastian Schöbel weiß mehr.
Rund 300 Millionen Euro jährlich würde es Berlin kosten, wenn es für den AB-Bereich ein 29-Euro-Ticket gäbe. Geld, das gut investiert ist, sagt SPD-Haushaltsexperte Sven Heinemann der RBB24-Abendschau. Einerseits fürs Klima, weil das Ticket Autofahrer in den ÖPNV locken könnte, und andererseits für die Entlastung der Steuerzahlenden. Gerecht sei es auch, so Heinemann. Das 9-Euro-Ticket für Menschen mit wenig Einkommen gäbe es ja bereits.
Aber es gibt auch eine breite Mittelschicht, die will auch entlastet werden. Das sind 240 Euro im Jahr, mit denen wir die entlasten. Und ich glaube, die 1 Million Menschen will auch keiner enttäuschen.
CDU-Spitzenpersonal, vom regierenden Bürgermeister Kai Wegner bis zur Verkehrssenatorin Manja Schreiner, hatten zuletzt überdeutlich gemacht, für sie ist das 29-Euro-Ticket keine Priorität. Pendler am Stadtrand oder im Berliner Speckgürtel bringe es ohnehin nichts, sagt der verkehrspolitische Sprecher der CDU Johannes Kraft. Zudem gäbe es bereits das recht günstige Deutschland-Ticket. Dazu kommen die Ausgaben in Millionenhöhe, während gleichzeitig 1,7 Milliarden Euro im Haushalt eingespart werden sollen.
Ich könnte mir viele Dinge vorstellen, zum Beispiel Infrastruktur, was die Bahn angeht, was die Fußwege angeht, aber auch andere Infrastrukturprojekte, die man mit diesem Geld sehr, sehr gut umsetzen könnte. Aber ich kann nur noch mal sagen, es steht im Koalitionsvertrag und die CDU wird sich selbstverständlich an den Koalitionsvertrag halten, wenn die SPD das möchte.
Wenn sie es denn noch möchte. Unter den Kandidaten für den SPD-Landesvorstand, der Ende Mai neu gewählt wird, hat sich eine Mehrheit inzwischen gegen das 29-Euro-Ticket positioniert. Auch Jana Bertels, die gemeinsam mit Kian Niromand antritt.
Wenn es darum geht, dass am Ende wirklich Jugendclubs als Alternative geschlossen werden sollten oder Frauenberatungsstellen zum Beispiel oder Notunterkünfte, bin ich dafür, dass man diese soziale Infrastruktur sichert, anstatt das 29-Euro-Ticket für alle.
Auch Neuköllns Bürgermeister Martin Hiekel und Ex-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini, die sich ebenfalls für die Parteispitze der SPD bewerben, hatten sich skeptisch zum 29-Euro-Ticket geäußert.
Vor Ostern wird es keine Entscheidung mehr geben. Zum 35. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November dieses Jahres soll der frühere Verlauf der Mauer in Berlin mit Plakaten und Transparenten markiert werden. Es ist eine Art Mitmachaktion, veranstaltet von der landeseigenen Kulturprojekte Berlin GmbH. Unsere Landesreporterin Kirsten Buchmann hat nähere Informationen.
Für die Plakataktion können Menschen etwa Originale aus der Zeit des Mauerfalls, wie etwa mit der Aufschrift Freie Wahlen, einreichen, aber auch neu gestaltete Transparente. Der Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin, Moritz van Dülmen, erklärt, welche Beiträge er sich für die Installation zum 9. November erhofft.
Idealerweise findet die eine oder andere tatsächlich auch nochmal wirklich etwas von sich selber zu Hause. Ach, mit was war ich eigentlich damals auf der Straße? Aber es gibt natürlich auch viele ganz berühmte Motive und die wollen wir natürlich alle sammeln und sozusagen ausstellen und das ergänzend eben mit den Losungen, mit den Forderungen etc. sozusagen, aber auch durchaus eben von heute.
Denn die Motive sollen Brücken schlagen von der friedlichen Revolution 1989 und dem Mauerfall zu aktuellen Demonstrationen für Demokratie und Freiheit. Sie sollen kilometerlang in der Stadt aufgestellt werden und den Mauerverlauf verdeutlichen. Geplant sind außerdem unter anderem Veranstaltungen, Führungen und Diskussionen entlang der Route. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner sagt, der 9. November 1989 zeige,
dass der Wille zur Freiheit sich niemals einsperren lässt, dass der Wille zur Freiheit stärker ist als Diktatur, als staatliche Repression.
Das sei die Botschaft, die von Berlin ausgehe, wie sie aktueller nicht sein könne. Details zu dem Aufruf, historische oder neu gestaltete Plakate einzureichen, sollen Ende April bekannt gegeben werden.
Die ODEC hat in Brandenburg an der Havel ihren barrierefreien Zug vorgestellt. Er verfügt über zwei unterschiedlich hohe Ein- und Ausstiege. Das ist nötig, weil es in Brandenburg zwei unterschiedliche Bahnsteighöhen gibt. Fahrgäste, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, haben den Zug getestet. RBB-Reporter Carsten Steinmetz hat sich das angesehen.
Die Türen gehen zu beim neuen Zug Desiro HC der ODEC. Elisabeth Schmiedeck ist in ihrem Rollstuhl gut reingekommen, aber nur, weil sie ordentlich Schwung geholt hat.
Wenn ich jetzt zum Beispiel zu langsam fahre und es gibt viele ängstliche Rollifahrer, dazu gehöre ich nicht, aber die fahren dann nicht mit Schwung rein und die können dann sehr, sehr leicht hängen bleiben. Das ist super schwierig.
Dabei hat Elisabeth Schmiedeck schon die Tür genommen, die mit einem großen A gekennzeichnet ist. Das ist am Gleis 1 in Brandenburg-Havel der barrierefreie Einstieg. Er hat keine Stufe, aber dann doch noch eine kleine Schwelle. Ausstieg B müssen Rollifahrer wie Elisabeth Schmiedeck bei der anderen Bahnsteighöhe nehmen. Im Zug sind die A- und B-Türen klar gekennzeichnet, sagt ODEC-Chef Lars Gerke.
Also bei uns in den Zügen erkennt man den A-Ausstieg, also den 55er mit der 550 mm entsprechenden Fahrzeughöhe, erkennt man an dem Piktogramm in den Fahrzeugen. Entweder an der Decke sehen Sie es oder an den Türen ganz groß angebracht, ist es der A- oder B-Ausstieg. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, welchen nutze ich jetzt, welcher ist barrierefrei, sehen Sie es an den Fahrgastinformationsmonitoren.
Hinter jedem Halt steht dort, ob in diesem Fall Tür A oder Tür B barrierefrei ist. Brandenburgs Verkehrsminister Rainer Genilke lobt den Desiro HC der ODEC als fortschrittlichen Zug.
Hier hat man sich Gedanken gemacht, wie man beide Bahnsteighöhen in einem Zug praktisch darstellen kann. Und das, glaube ich, ist in der Tat der richtige Weg. Da fehlt noch ein bisschen. Wir haben gesehen, wo es auch noch Schwierigkeiten gibt.
Zum Beispiel bei der Schwelle am eigentlich barrierefreien Einstieg. Rollifahrerin Elisabeth Schmiedeck äußert deswegen folgenden Wunsch.
Es wäre schön, wenn Behinderte von Anfang an schon bei der Planung eingebunden werden würden.
Das sollte die ODEC beim nächsten neuen Zug wohl in Erwägung ziehen.
Am Wochenende ist im Spreewald die Kahnsaison eröffnet worden. Bis Ende Oktober kann man sich in den traditionellen Kähnen durch die Fließe starken lassen und sich an der Natur erfreuen. Freiwillige aus Lübbenau haben auf eigene Initiative seit dem Spätherbst eine Menge Müll aus den Gewässern gefischt. Unser Reporter Daniel Friedrich hat sie bei einer Tour begleitet.
Eine halbe Kochmaschine, dann der Tim hat noch so ein wirklich ganz altes Surfbrett gefunden. Ansonsten haben wir hier feinstes DDR-Makrelenfilet.
Paul Rösler sitzt auf dem Rand seines Kahns und schüttelt den Kopf. Ein ganzer Kahn ist schon voller Müll und Schrott. Jetzt geht's mit seinen drei Mitstreitern aus dem Spreewald noch an eine andere Stelle, an der sie eine illegale Müllkippe vermuten. Und tatsächlich, ein Stückchen weiter, kurz hinter Lede, werden sie fündig. Dutzende alte Glasflaschen, eine Blechtonne und...
Lukas, komm mal ran hier. Ich glaube, das bringen wir gleich zum Kahn, ne? Jo.
Sogar ein altes Toilettenbecken. Fast wirkt es wie eine kleine Deponie, die die Menschen hier offensichtlich über Jahre angelegt haben. Und es gibt mehrere solcher Plätze, weiß Tim Richter.
Und da machen wir uns jetzt ran, Stück für Stück, und beräumen das. Asbestplatten, vollgeschissene Windeln und was man regelmäßig findet, sind Luftballons.
Ein kleines bisschen besser ist es mit dem Müll in letzter Zeit schon geworden, findet Lukas Hannemann, der auch mal Gäste durch den Spreewald starkt.
Dass jetzt kaum neuer Müll dazukommt. Also, dass die Paddler im Paddelbootsverleih sensibilisiert werden und dass die Fährleute aufpassen, dass keiner was rumschmeißt.
Ein paar Mal im Jahr gehen die Freunde auf Tour, aus einem ganz einfachen Grund, sagt Paul Rösler.
Ja, so eine gewisse Fürsorgepflicht für die nächsten Generationen haben wir ja trotzdem. Und man kann einfach was machen oder meckern. Und wir haben uns fürs Machen entschieden.
Den gesammelten Müll laden sie beim Bauhof ab. Dort wird der Ort entsorgt. Diesmal sind zwei volle Kähne zusammengekommen.
Glücklich, dass man jetzt weg hat aus der Natur. Erschreckt, wie viel da immer noch liegt. Und das wird wahrscheinlich so schnell nicht zu Ende sein.
Es wird sicher nicht ihre letzte Müllsammeltour sein, mitten im Naturschutzgebiet Spreewald.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.